Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Als nächster Autor liest Tobias Sommer. Er wurde in Schleswig-Holstein geboren, veröffentlichte bereits zahlreiche Erzählungen und Gedichte in Anthologien und Einzelpublikationen. Seine Lyrik und Prosa wurde bereits mit zahlreichen Preisen und Stipendien ausgezeichnet. Im Septime Verlag in Wien erschien 2011 sein erster Roman Dritte Haut sowie 2012 sein zweiter Titel Edens Garten. Und Sie werden sich daran erinnern, dass Tobias Sommer im Vorjahr 2014 zu den 38. Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt eingeladen war. Zum Verlag ganz kurz. Septime wurde 2008 in Wien gegründet und ist einer der jungen und ehrgeizigen Kleinverlage auf dem Büchermarkt, die sich zum Ziel gesetzt haben, kompromisslos Literatur zu vertreten mit einem hohen Anspruch an Qualität. Ich möchte noch auf die Taschenbuchserie Perspektivenwechsel hinweisen. Da geht es um Erzählungen und Essays internationaler Autoren und da haben Leute wie Julio Cortázar oder Roberto Bolaño veröffentlicht. Der Roman, aus dem Tobias Sommer lesen wird, trägt den Titel Jagen 135 und das ist der Name der Hauptfigur. Konrad Jagen, ein Fotograf, der mit seinen Kriegsfotografien so viel Geld verdient hat, dass er eigentlich nicht mehr arbeiten müsste, soll einen Ort finden und ablichten, an dem sich seit vielen Jahren lebensmüde einfinden, um den Freitod zu wählen. Und dieser scheinbar einfache Auftrag ist gleichzeitig einer der schwierigsten für ihn, weil erstens die Frage ist, welcher Ort das ist und wie er ihn darstellen soll. Er quartiert sich in einer Pension ein, in der Nähe eines zu durchkämmenden Waldes. Durch Jagen verfängt sich eben in der Suche nach diesem Platz, der für ihn mehr wird als ein Sammelpunkt für Unglückliche und in einer Landschaft, die für den Leser weder räumlich noch zeitlich greifbar ist. Wie gesagt, er könnte eigentlich ein sorgloses Leben führen, denn sein berühmtestes Foto ist das Bild einer Frau auf einer Hochzeitsgesellschaft, eine Schönheit vor den Trümmern des Terrors. Es brachte ihm Geld und Ruhm, eine unglaubliche Karriere. Die Frau arbeitet in der Modebranche und jetzt stellt sich für ihn die Frage, warum Menschen, die eigentlich alles in ihrem Leben erreicht haben, diesen Wald aufsuchen, warum geradezu eine Generation, die das Rüstzeug zum Glücklichsein hätte, in Melancholie versinkt. Bitte.
Hallo erstmal. Vielen lieben Dank für die nette Vorstellung. Ich werde gleich von Beginn an lesen, also das erste Kapitel. Deswegen brauche ich gar nicht viel erzählen. Vielleicht nur so viel. Also diese Hauptfigur verehrt sich in diesem Wald und er merkt irgendwann, dass dieser Wald eine Bedrohung für ihn wird. Aber allein schon der allererste Satz in meinem Roman, ein kurzer, einfacher Satz, hätte ihm eigentlich genug Warnung sein sollen, müssen, aber irgendwie hat er den scheinbar nicht gehört. Erstes Kapitel, kurze Tage. Ich habe mich verloren in der Vorstellung, wo der Ort sein könnte. Die Angaben in den Zeitungsartikeln und in den Polizeiberichten decken sich nicht mit den Aussagen der Hinterbliebenen. Einige behaupten, der Ort liege südlich der Grenze, außerhalb der Sichtweite der Wachposten. Andere vermuten ihn in Richtung Norden, in der Nähe der Flussbiegung. Viele sind überzeugt, er müsse im Zentrum des Waldes liegen, von der nächsten Siedlung am weitesten entfernt. Ich befinde mich in der Nähe des Zentrums und mir bleiben wenige Stunden Tageslicht, wenige Stunden für 20 brauchbare Fotos, Bilder von einem Ort, an dem unzählige Menschen ihr freiwilliges Ende fanden. Der Freitod ist verwirrend wie die Krone einer 100 Jahre alten Eiche. Ich habe mir diesen Satz, den ich vor Jahren kurz vor Redaktionsschluss schrieb und der vermutlich nie unter einer meiner Kriegsfotografien veröffentlicht wurde, gemerkt, als ahnte ich, eines Tages würde ich in einem dichten Wald die Wurzeln dieses Baumes suchen. Ich sehe Wurzeln, die vom Untergrund durch den Waldboden über meine Knöchel ragen. Ich nehme auf einem Baumstumpf Platz und atme durch. Ich wollte diesen Job nicht. Warum sollte ich mich für ein Gebiet interessieren, in dem sich lebensmüde Menschen treffen? Das interessiert niemanden, außer den Redaktionsleiter, und er kennt mich und meinen Ehrgeiz. Denke an deine Kollegen, die sich an dieser Story die Zähne ausgebissen haben. War der Joker, den er ausspielte, um mich für diesen undankbaren Job zu gewinnen. Von Meyer hat man seitdem nie wieder etwas gelesen, und Stachmann wurde für verrückt erklärt. Aber dir glauben die Leute. Was sollen die Leute glauben, fragte ich mich. Die Fotos, die ich schießen soll und die später an die Tagespresse und an Hochglanzmagazine verkauft werden, können keine Erklärung geben. Auf ihnen wird niemand erkennen, warum dieser Ort seit Jahrhunderten Selbstmörder anzieht. Aber die Leute werden auf den Bildern nach Hinweisen suchen, als müsse man nur lang genug schauen, um die Antwort zu entdecken. Sie werden etwa in einer rötlichen Flüssigkeit auf einer Baumrinde in der Bewegung erstarrt oder in dunklen Lücken zwischen den Bäumen, bedrohlich wie Schießscharten, einen möglichen Tatort erahnen. Ich gebe mir 3 Tage, höchstens. Auch wenn ich überzeugt bin, der Redaktionsleiter wird die Fotos, wenn ich den Ort denn finde, nicht umgehend in den Druck geben. Er wird auf den richtigen Zeitpunkt warten. Der letzte Suizid liegt über 1 Jahr zurück. Es ist still hier im Unterholz, 2 Stunden vom Hotel entfernt, aber es kann nicht still sein, es ist nie still. Wenn ich meinen Atem anhalte, höre ich die Geräusche des Waldes. Ich stoche mit einem Ast im Laubmoos und zähle in den Gedanken die Bilder, die ich an diesem Tag gemacht habe. Ich bin Auftragsfotograf. Ich richte den Fokus systematisch auf mein Zielobjekt, fixiere es und versuche alles zu überblicken, um mir die Ecken, die ich nicht einsehen kann, vorzustellen, mir den Raum anzueignen. Egal, ob er winzig wie der Zahnkot einer Bombe, auf der Unterseite einer Jagdmaschine oder unüberschaubar wie ein Truppenübungsplatz ist. Meine Fotos von diesem Tag zeigen die 4 Eckpunkte meiner Karte, zwischen denen der Ort liegen muss. Ich fotografierte den festgetretenen Kieselboden und einen der hölzernen Wegweiser, auf den eingebrannte Fußabdrücke, hintereinander gesetzt wie Tanzschritte, den Wanderweg markieren. Ein 2. Bild zeigt die Fichtenreihen, die den westlichen Teil des Waldstückes begrenzen und durch deren schmale Zwischenräume die Felder, die kilometerweit bis zum nächsten Hof reichen. Zum 3. sicherte ich mit der Kamera den Blick auf die Grenztürme, auf den Stacheldrahtzaun und auf entfernte Heuballen gestapelt zu mannshohen Vogelscheuchen. Dann, auf einer Anhöhe stehend, entdeckte ich den 4. Punkt. Ein mit Schilfgrün bedeckter Badesteg über einer klaren, seidenglatten Wasseroberfläche. Nicht vorstellbar. An Land weiter wird aus diesem Fluss ein Strom, der in ein Meer mündet, das Kontinente verbindet. Ich hielt den Fokus lange auf diesen 4. Ausschnitt, drückte den Auslöser und stellte mir vor, jemand käme mit ausgestreckten Armen aus dem Wald über die freie Fläche über den Steg gelaufen, um kopfüber ins Wasser zu springen. Ich kann mir diese Person, ob männlich oder weiblich, ob sportlich oder übergewichtig, nur mit ausgebreiteten Armen vorstellen, als bräuchten die Figuren in meinem Kopf Tragflächen, um abzuheben. Ein Darsteller würde meinen Bildern heute gut tun oder ein zweideutiges Detail, das die Fantasie anregt, aber ich will meine Bilder nicht manipulieren. Kein absichtlich plattgetretener Grasboden, kein Seil, das von einem Ast hängt, kein Statist, der ins Bild läuft. Ich werde keine Holzkreuze und keine Blumenkränze platzieren, wobei ich diese, genau überlegt, in diesem Wald finden müsste. Aber ich sehe keine Totenaltäre, keine Fotos und keine Spruchbänder. Die Trauer ist unsichtbar. Vielleicht wurden Waldarbeiter beauftragt, diese Zeichen zu beseitigen, damit der Ort nicht gefunden werden kann, nicht von Nachahmern und nicht von Schaulustigen. Wie weit bin ich von dem Ort, den ich suche, entfernt? Ich kann den Wald nicht an einem Tag restlos erkunden. Das Gebiet ist groß wie ein 5000-Seelen-Dorf. Meine räumliche Vorstellungskraft ist durch meine Arbeit ausgeprägt, aber mir fällt es schwer, Entfernung in dieser Größenordnung einzuschätzen. Nachdem mich der Reiz für dieses Forum gepackt hatte, las ich als Vorbereitung Texte über Selbstmord und deren Erklärungsversuche. Immer wieder wurde von der Dunkelheit im Alltag der Selbstmörder gesprochen. Ich verbringe mein halbes Leben im Dunkeln und es tut mir gut. Meine Dunkelkammer ist der perfekte Erholungsort. Ein Philosoph schrieb im 17. Jahrhundert, das Glück der Menschen ist die Unwissenheit über den Weg dorthin. Wüssten wir also, wie wir unser Glück fänden, wäre dieses Wissen zugleich unser Unglück? Die Unglücklichsten der Unglücklichen treffen sich an dem Punkt, den ich auf meiner Karte eingekreist habe. Es gibt absonderliche Theorien über diesen Ort. War im Mittelalter ein Sammelplatz für Hexenbräuche oder bietet der Wald den Nährboden für eine Pilzer, die mit Pfeifentabak geraucht, berauscht und tötet? Oder setzt das Sonnenlicht, durch das farbenreiche Blätterdach gefiltert, magische Kräfte frei? Kein Versuch, das Rätsel zu lösen, gelang. Kein Ort ist ohne Spuren, mache ich mir Mut. Unter dem Moos konservierte Futterreste oder im Buschwerk die Zeichen eines Kampfes von Tieren oder von Menschen. Im Untergrund Fährten, die als Wanderwege überdauern oder tiefe Mutterboden, die verseuchten Abfälle einer längst vergessenen Explosion. Es gibt Möglichkeiten, aber ich kann nicht einen einzigen Anhaltspunkt für den Ort ausmachen. Ich versuche, diesen Wald zu betreten wie etwas nie zuvor Betretenes. Meine Augen sind geübt. Der erste Blick liest die Grenzen und der zweite das Offensichtliche in ihnen, als gäbe es mit jedem Blinzeln ein neues Bild. Ich kontrolliere grundsätzlich alle meine Fotos und mache mir auf Zetteln oder auf der Rückseite Vermerke. Ich liebe das Gefühl, etwas Langgesuchtes zu finden. Dieses Gefühl will sich heute nicht einstellen und ich mache mich auf den Heimweg. Für den Rückzug wähle ich einen Pfad, der mich im großen Bogen über eine Anhöhe zurück zum Ausgangspunkt bringt. Wenn ich es richtig einschätze und die Angaben auf meiner Karte korrekt sind, ist es ein Umweg. Aber der Hügel ist der höchste Punkt des Waldes und diese Aussicht sollte ich nutzen. Der Aufstieg ist anstrengender, als ich vermutet hatte, und der Schweiß sammelt sich in meinen Augenbrauen. Auf dem Berg angekommen, versuche ich, meinen Pulsschlag zu normalisieren und gleichmäßig durchzuatmen. Das Sonnenlicht, das ich für ein gutes Foto brauche, ist beinahe verschwunden. Ich richte meine Kamera auf die Grenzzäune und ziehe das Bild heran, bis der Ausschnitt einen einzelnen Turm zeigt, der in diesem Licht den schlanken Fichten am Waldrand ähnelt. Auf dem Turm befindet sich eine Plattform mit einem achteckigen Glaskasten, ein geschlossener Raum, in dem vermutlich nicht mehr als 3 oder 4 Stühle Platz finden. Der Mond spiegelt sich in den Fensterscheiben und auf den ersten Blick sieht es aus, als leuchte jemand mit einer Taschenlampe in den Wald. In den Grenzzäunen aus Stacheldraht befinden sich abgetrennte Durchgänge und das Gras vor diesen Schlupflöchern ist knöchelhoch, als dienten diese Büschel als Abgrenzung oder als Schranken für Trampelpfade, die ins Innere des Waldes führen. Ich erahne das Ziel und fokussiere den Badeplatz. Der Holzsteg ist als dunkler Strich hinter der letzten Baumreihe erkennbar. Ich fotografiere das Ufer und ein Ast, der wie die Hand eines Ertrinkenden aus dem Wasser ragt. Zumindest ist es das, was ich aus dieser Entfernung zu erkennen glaube. Ich erinnere mich an einen Briefwechsel, den ich in einer der Polizeiakten abgeheftet fand, in dem sich 2 Jugendliche für den gemeinsamen Tauchgang in der Mitte des Sees verabredeten. Ich suche nach einer Erklärung, wie ein Mensch es schafft, sich selbst jede Energie aus den Armen und Beinen zu entziehen und auf den Gewässergrund zu sinken. Ist nicht in jedem der Instinkt, um sein Leben zu paddeln, ist der freiwillige Tod durch Ertrinken nicht nur mit einer Bleikugel möglich, ist die Selbstmordankündigung, ich gehe ins Wasser, nicht ein Trugschluss? Ist diese Überwindung und Körperkontrolle möglich? Kann man einfach sinken? Ich muss am See vorbeigelaufen sein. In der Akte zusammen mit den Briefen befand sich das Foto einer Wasserlandschaft und auf der Rückseite war mit einem staatlichen Stempel beglaubigt, dass die Aufnahme vor 7 Jahren in diesem Bezirk entstanden war. Die handschriftliche Notiz daneben beeindruckte mich. Wie finde ich die Mitte des Sees, wenn ich das Ufer nicht sehen kann? Ich würde mich nie freiwillig auf einem Gewässer treiben lassen, denn ich vermeide ungeschützte Flächen. Ich beobachte aus sicherer Distanz, um später in meiner Dunkelkammer, alleine ohne fremde Blicke, das Ergebnis zu betrachten. Ich schwenke meine Kamera über den Wald. Der See müsste im südwestlichen Teil liegen, der Fluss als Ausläufer und als Verbindung von diesem Gewässer zum Meer oder doch im Norden? Ich muss einsehen, ich habe das Gebiet unterschätzt. Es ist in seinen Ausmaßen und in seiner Dichte mächtiger als meine Landkarte vermittelt und ich begreife, die Karte ist allenfalls ein Auszug, das Puzzleteil von etwas Größerem, in dem ich mich verlaufen kann. Ich werde mich nicht in meinem Vorhaben verrennen. Ich werde meinem Chef alle Bilder geben, soll er entscheiden, was ihnen erkennbar ist. Mein Job ist es, diesen Wald zu fotografieren, so wie er ist. Das habe ich geschafft, souverän, wie ich meine Ziele immer erreiche. Ich beende meine Arbeit, stütze mich mit dem Rücken gegen einen Eibenstamm ab und richte mich auf. Die Eibe, der einzige Baum auf diesem Hügel, ist gewaltig. Den Schatten könnte ich nicht auf einem Bild erfassen. Die Wurzel fühlt sich links und rechts aus dem Erdreich, als bestünde diese Eibe nicht aus einem Stamm, sondern aus mehreren, die sich im verworrenen, alles überragenden Astwerk vereinen. Ich gehe einige Schritte zurück, um die Eibe zu fotografieren. Solche Bäume gibt es in der Großstadt nicht mehr, oder es gibt sie nicht mehr in meiner Vorstellung von einer Großstadt. Ich schaue durch den Sucher und führe die Kamera langsam nach oben, den übergroßen Stamm entlang, der sich kurvenreich windet und dicht verzweigt ist. Mein Objektiv kann lediglich einen kleinen Teil des Baumes fixieren. Auf der Suche nach einer Besonderheit richte ich den Fokus auf einen äußerst dicken Ast. Diese Wahl erweise ich als geglückt, denn auf dem Holz erkenne ich eine vertikale Einkerbung, als wäre dort etwas befestigt gewesen. Ich drücke den Auslöser und frage mich, was vom Baum heruntergehangen haben könnte. Der Strich auf dem Ast wird nichts weiter als eine natürliche Einfärbung im Holz sein, denke ich und überlege, denke ich, um etwas dort, umlege, was man dort hätte befestigen können. Man hätte nämlich 20 Meter über den Baumstamm hochklettern müssen. Ich gehe weitere Schritte nach hinten und richte das Objektiv auf das Geäst und halte auf dieses Bild, bis mein Auge nur noch eine einzige schwarze Fläche wahrnehmen kann. Meine Augen beginnen zu tränen. Und in diesem Moment scheint sich ein Schatten aus dem Gezweig zu lösen. Ich nehme die Kamera von meinem Gesicht, starre auf den Punkt, den ich zuvor fokussiert habe und sehe nichts. Der Baum steht bewegungslos da. War es ein Tier, das sich versteckt hat, überlege ich, oder haben mir meine müden Augen einen Streich gespielt? Ich lausche, kann aber kein Knistern oder Rascheln hören. Ich bewege mich einen Schritt zur Seite und schaue den Hügel hinunter. Der Wind fährt tief in das Gehölz des Waldes hinein, als gäbe es nur eine Richtung und trägt die Dunkelheit mit sich. Erst jetzt realisiere ich, wie steil diese Erhebung ist. Etwas kracht hinter mir zu Boden. Erschrocken drehe ich mich um und sehe einen Ast, der 2 Meter vor mir am Boden liegt. Der Ast ist doppelt so dick wie mein Oberarm und in der Mitte durchgebrochen. Er muss aus einer beachtlichen Höhe mit Wucht aufgeschlagen sein und hätte mich diese Wucht zu Boden gerissen, ich wäre nie wieder aufgestanden. Und mein Redaktionsleiter hätte seinen wichtigsten Mitarbeiter verloren. Aber die Trauer würde nur einen kurzen Tag dauern, bin ich mir sicher. Ich sehe das Titelbild und die Überschrift vor mir. Starfotograf von Todesbaum erschlagen. Und ich bin überzeugt, mein Chef hätte keine Skrupel, mit einer Lüge zu arbeiten. Fotograf des Jahres nimmt sich im Selbstmordwald das Leben. Ich weiß, mit dieser Lüge bekämen meine Bilder, die ich heute gemacht habe, eine neue Qualität. Die Presse könnte aus mir einen Fotografen machen, der tragisch an seinem Erfolg verzweifelte, und es wäre zugleich begehrtes Material für Verschwörungstheoretiker, die behaupten würden, ich wäre etwas Ungeheuerlichem auf der Spur gewesen. Aber ich hatte Glück, und meine Fotos aus diesem Wald werden wohl niemanden interessieren. Ich fokussiere den Riss, der sich im Zickzack wie eine Lebenslinie auf einem Elektrokardiogramm durch das Holz zieht. Ich möchte den Auslöser betätigen, jedoch mein Puls pocht vor Aufregung und meine Beine zittern. Dieses Zittern überträgt sich auf meine Arme und auf meine Kamera und somit auf das Bild. Ich muss mich für dieses letzte Foto zusammenreißen, denn in diesem Augenblick bekommt das Bild, wie so oft bei meiner Arbeit, unerwartet und mit einem Schlag, die erhoffte Qualität. Wir flüchten wie Tiere, die zum ersten Mal einen Menschen sehen, oder wie Tiere, die Menschen sehr wohl kennen und wissen, wozu sie fähig sind. Danke.